Wollt ihr noch Sitzkissen haben? Ihr sitzt da so. Ja. Das ist ja mal ein aufmerksamer Pastor hier. Also ihr könnt auch noch nach vorne rücken hier. Ist da vorne ist die Salbung, was auch immer, das ist am stärksten. Ja. Ja, gerne, Tim, man kann sich gerne auch auf die Bühne setzen. Hier ist ja noch ein bisschen Platz. Nein. Also ich möchte keine Köpfe auf meinen Schößen haben, Rockschößen. Wie auch immer. Ja, ich bin ja froh. Ich hatte das mit dem Fotografieren schon wieder vergessen, aber ich war gerade beim Friseur und dann. Sehe ich wenigstens gut aus. Ja. Ja, bald wird. Ja. Bitte? Bald wird alles wesentlich besser hier, denn wir werden dann ja auch mehr Sitzgelegenheiten haben und Stühle und so weiter. Also ich kann euch auch verstehen, dass ihr euch nicht gerne auf den Boden setzt. Allein heute geht es noch nicht anders. Können wir noch mehr Sitzkissen haben da hinten? Da stehen noch Menschen, wahrscheinlich, weil sie es einfach nur zu unbequem finden, sich zu setzen. Das einzige. Nein, nein, nicht, nicht! Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass natürlich ein großer Teil des Putzteams Dienstes hier freitags erledigt wird, indem Leute hier auf dem Boden sitzen. Und ich weiß nicht, wie wir dann die neuen Räume freikriegen von Schmutz, wenn das keiner mehr macht. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Möchte das noch jemand haben? Okay, Tim, dann hast du es zurück, bitteschön. Natürlich hast du das geschmissen. Wer denn sonst so? Okay, wer hat das hier geschmissen? Okay. Ey. Okay. Ja. Okay, Tillmann, du hast am Montag einen Termin bei der Gemeindeleitung. Ja. Gut. Ja, ich freue mich ja, dass ihr euch alle darüber freut. Sondern ihr habt schon lange drauf gewartet, ich weiß. Echt? Ihr hattet kein Gemeindeeinführungsgespräch? Oh. Genau. Wir können das auch gleich jetzt eben hier machen. Nee, also wir haben das auch noch nicht so ganz so, noch nicht ewig. Also kann sein, dass ihr noch so aus der ersten Generation seid. Und da machen wir das nicht mehr mit den Einführungsgesprächen, weil wir Angst haben, dass wir dann zu viele Aufnahmen rückgängig machen müssten. Also ihr habt Glück, ihr seid noch reingekommen, ohne irgendwelche Eignungstests abzuschließen. Letzten Freitag habe ich nicht gepredigt hier. Ich hatte einen sehr guten Gastprediger eingeladen, nämlich Wolfgang, der ja eigentlich auch gar kein Gastprediger mehr ist. Ist ja eigentlich schon Co-Pastor, aber früher hat er ja seltener gepredigt. Und er hat über Geld gepredigt. Das ist gut, weil das ja auch mit seinem Zweitberuf zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber er hat so diese Frage gestellt, was einem denn so für Sprichworte oder andere Namen für Geld einfallen. Und da ist ja einiges gekommen. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, mir ist eins eingefallen, das nicht erwähnt worden ist. Und zwar gibt es so eine lateinische Wendung über Geld und die heißt Pecunia non olet. Und wenn ihr das... Bitte? Und bevor ihr das jetzt also im Internet nachschlagen müsst, es heißt, Geld stinkt nicht. Und als ich das erste Mal gehört habe, da war ich noch ein recht kleiner Götz. Götz, du hast das gewusst? Wow. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, da war ich noch recht klein und ich habe mir dann so meine ganzen Münzen zusammengekramt, da meine ganzen Kupfermünzen, Pfennige, Zweipfennige, Fünfpfennige, was man so hat im kleinen Alter, und habe mir die an die Nase gehalten und dachte, das kann ich nicht bestätigen, weil das hat wirklich gestunken. Also für meine Verhältnisse fand ich, Geld hat echt ganz schlecht gerochen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Heute mache ich solche Sachen nicht mehr. Heute nehme ich keine Sprichwörter mehr wörtlich. Aber damals hat mich das sehr durcheinander gebracht und ich habe dann nochmal nachgefragt, wahrscheinlich bei meinen Eltern, und habe gefragt, woher dieses dumme Sprichwort kommt. Und sie haben gesagt, dass es eher so angewendet wird darauf, dass es egal ist, wo Geld herkommt, Hauptsache man hat das. Und es ist wurscht, irgendwie, ob dein Geld aus irgendwelchen legalen Quellen kommt oder aus irgendwelchen halblegalen Quellen. Hauptsache, man lässt sich beim Erwerb nicht erwischen. Und es kommt nur darauf an, dass man Kohle hat. Und dem möchte ich auch mal total widersprechen. Also ich predige heute nicht über Geld, sondern mein Thema wird eher Moral sein. Und dem möchte ich auf jeden Fall widersprechen. Also es ist nicht egal, wie man sein Geld verdient. Und es ist schon von der Bibel her so, dass man es auch legal erwerben sollte, nicht klauen sollte, nicht irgendwelche Geldmittel mit Prostitution, Drogenhandel, Waffenhandel oder sonst etwas verdienen sollte. Und dass wir das natürlich als Gemeinde auch gar nicht so sehen, wie das alles Geld gut ist. Sondern ich glaube, wir würden das tatsächlich ablehnen. Wenn jemand jetzt sagen würde, hey, ich schenke euch Werk 2, weil ihr so nett seid, aber das ganze Geld kommt irgendwie aus Drogenhandel, würden wir auch sagen, so, nee, das wollen wir lieber nicht haben. Also in diesem Fall wird Geld dann schon stinken. Und wir sind bloß irgendwie an Sachen interessiert, die moralisch sauber gemacht sind. Und Moral ist ja eigentlich kein Thema, über das wir besonders häufig hier reden. Das heißt, ich habe ja vor ein paar Monaten schon angefangen, über Sünde zu predigen, und das ist natürlich ein Thema, das eigentlich auch vorkommen muss. Und jetzt über viele Unterbrechungen bin ich heute schon wieder bei dem Thema, und ich denke mal, also es wird uns im nächsten Jahr oder was auch immer, immer noch häufig begleiten, dass ich immer mal wieder über Sünde reden werde. Und ich möchte heute gerne reden über einen versteckten Segen, nämlich über den Segen des schlechten Gewissens und des sich schuldig fühlens. Da hört man wenige Predigten drüber, weil unser Fokus normalerweise in einer ganz anderen Richtung ist. Wir freuen uns darüber, dass wir keine Schuld mehr haben müssen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und doch meine ich, dass es manchmal sehr, sehr gut ist, wenn man ein Gewissen hat, das einen so richtig zwickt. Ich habe die Woche eine Predigt gehört, da möchte ich euch auch nicht sagen, von wem die ist. Aber ich glaube, das war mit Abstand die schlechteste Predigt, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und der Prediger sprach und hat mich sehr verärgert, also eigentlich hat er mich verwundert. Ich dachte die ganze Zeit, das muss Comedy sein, weil der auch irgendwie so eine Comedy-Stimme dabei hatte. So eine leichte Mickey-Maus-Stimme. So ein bisschen wie Herr Ulbricht aus der Ex-DDR geklungen. Aber es scheint keine Comedy gewesen zu sein. Und zwar sprach er über Freiheit vom Gesetz und hatte als Beispiel Kain und Abel. Und dachte, dass sie es da so super gut hatten, die haben vor dem Gesetz gelebt und die konnten im Grunde genommen machen, was sie wollten. Und dann sagte er, der Kain, der hatte so eine Freiheit, der hat seinen Bruder Abel einfach so umgebracht. Und so eine Freiheit vom Gesetz, das hat heutzutage ja kaum einer, der mit Jesus lebt. Und er so, ja, Halleluja, zum Glück, und das soll ja auch gar nicht so sein. Und er meinte, ja, aber die Sache geht sogar noch weiter. Denn dann kommt Gott und sagt, ey Kain, was ist denn mit deinem Bruder Abel? Du hattest da noch irgendwie so einen Typen immer an deiner Seite. Was ist denn mit dem? Und dann antwortet Kain ihm und sagt, was geht mich mein Bruder an? Und er meinte, hey, so eine Freiheit vom Gesetz müsste man eigentlich haben, dass wenn Gott dann nachher noch zu dir kommt und sagt, hey, das, was du da gemacht hast, das war gar nicht in Ordnung, dass man ihm dann sagen kann, ach, lass mich doch mit dem Zeug in Ruhe, was ich früher gemacht habe. Ich will mich nicht auf meine Sünde konzentrieren und das will ich überhaupt nicht hören. Und meinte, dass das so die richtige Einstellung wäre, weil Gott sowieso nicht irgendwie zu uns kommt und negatives Feedback gibt, sondern alles, was Gott irgendwie zu uns sagt, ist, du bist ein Überwinder. Du bist jemand, der, was hat er gesagt, glaube ich, die Welt beherrschen wird, irgendwas in dem Dreh. Und alle möglichen anderen Sachen. So, das ist das, was Gott zu uns sagt. Also und am Ende dachte ich dann echt so, boah, meine Güte, 6 Sätzen und wenn du dir und der Welt einen Gefallen tun willst, dann enthalte dich die nächsten 3 bis 5 Jahre des Predigens und mach um alles einen Bogen, was aussieht wie eine Kanzel, ein Mikrofon, eine Apfelsinkiste oder sonst irgendwas, weil das totaler Blödsinn ist. Selbstverständlich gibt Gott uns manchmal negatives Feedback, wenn wir irgendwas gemacht haben, wofür man einfach auch nur negatives Feedback kriegen kann. Und ich bin glücklich darüber. Ich meine, Gott ist ein guter Vater, Gott möchte uns erziehen und niemand erzieht sein Kind, indem er, egal was das Kind macht, immer sagt, ey, super, total klasse. Ach, da reden wir nicht drüber irgendwie, ja, andere Kinder irgendwie mit Bauchklöpfen irgendwie halb tot gehauen irgendwie, aber egal, hey, du bist mein Sohn und ich liebe dich und ey, da reden wir gar nicht über die anderen Sachen. Nee, das geht nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass wir ganz oft so als Christen komische Haltungen der Sünde gegenüber entwickeln. Und dass halt eine Haltung ist, so dieses eine Extrem ist, dass man sich nur um Sünde dreht. Ne, das ist auch ganz blöd. Dann gibt es ja Leute, die sagen, hey, ich bin so schlecht und da habe ich es versaut und da habe ich es versaut. Und sie leben, als ob niemals ein Messias gekommen wäre. Und das ist völlig falsch. Aber auf der anderen Seite gibt es dann so dieses andere Extrem, wo Leute es völlig abstreiten, irgendwann einmal etwas Schlechtes gemacht haben und sich nicht vorstellen können, dass Gott vielleicht ein Interesse daran hat, dass sie Sünde überwinden und sich nicht vorstellen können, dass Gott irgendwie gerade auf solche Punkte manchmal auch seinen Finger legt. Und Jesus sagt an einer Stelle im Lukas-Evangelium, die ganz wichtige Stelle, sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und deswegen finde ich das ganz befremdlich, wenn manchmal Leute durch die Gegend laufen, die für alle krank sind und die reden die ganze Zeit, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Und du sagst, ja, aber deine Nase läuft doch. Ja, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Und dann meine ich, okay, wenn Jesus für die Kranken gekommen ist und man selber nicht dazu stehen kann, dann wird man wahrscheinlich auch keine Heilung von ihm kriegen, weil man nicht kommen wird und sagen wird, Jesus, ich bin krank, hilf mir. Und genauso ist es auch mit Sünde. 1. Johannes 1 ist total deutlich, 1. Johannes 1, 8 bis 9, wo es dann heißt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann bescheißen wir uns selbst. Und wenn wir aber sagen, dass wir Sünde haben und unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, und so ist es dann, wenn du einfach nur durchs Leben gehst und sagst, ich sündige nicht, ich habe nicht gesündigt, das war nicht schlimm. Ich habe meinen Bruder umgebracht, macht ja nichts. Ich habe gelogen, ist ja nicht so schlimm. Ich sündige nicht. Gott wird niemals ein schlechtes Feedback geben. Ich bin einfach nur die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Um Sünde muss ich mir keine Gedanken machen. Ey, dann wird es schwer sein, Vergebung zu kriegen. Weil du gar nicht hingehst und sagst, hey Gott, ich hab's versaut. Tut mir voll leid, ich weiß, ich habe total daneben gegriffen, aber bitte komm noch und vergib mir. Und dann wirst du das gar nicht kennen, wie es ist, wenn Gott dir was vergibt. Und es ist auf Dauer so, dass das kannst du auch bei jeder menschlichen Beziehung sehen, wenn einer immer alles abstreitet, dann wird irgendwann die ganze Sache in die Brüche gehen. Wenn du mit deinen Freunden immer so umgehst, dass du irgendwie dich benimmst wie die Axt im Walde, aber es immer abstreitest, dann wird das irgendwann dazu führen, dass die Beziehung erheblich belastet wird, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich meine, dass es auch so mit Gott sein kann, dass wenn du immer dir vormachst, dass du ja nie sündigst, dass du nie etwas Schlechtes machst und sogar die Stimme Gottes in deinem Inneren zum Schweigen bringst, wenn Gott mal ein negatives Feedback bringt und sagt irgendwie in Jesu Namen, geh weg damit und du willst nur das Gute hören, dann wird das auf Dauer die Beziehung belasten und das ist nicht gut. Ich habe vor Jahren mal so eine Geschichte erlebt, da war ich noch nicht mal Christ. Da war ich in der 8. oder 9. Klasse. Wie alt ist man in der 8. Klasse? Weiß das jemand? 14? Ja, vielleicht war ich sogar noch ein bisschen jünger. Ich weiß es nicht. Ich habe ja 3 Klassen übersprungen. Genau. Gut, dann habe ich das. Das ist blöd. Ich kann sowas hier nicht erzählen, weil Pauli mich schon früher kannte und der weiß, dass ich sie eher rückwärtig übersprungen habe. Zurück übersprungen. Ja, jedenfalls, also es war so ungefähr in der 8. Klasse, als ich mit meinem Auto vorfuhr, das ich schon seit 3 Jahren hatte. Da hat so ein Bäcker aufgemacht. Der war so schräg gegenüber von der städtischen Lehranstalt, wo wir unsere Zeit verbringen mussten. Und es war natürlich für uns, die wir unter 18 waren, streng verboten, den Schulhof zu verlassen. Und jetzt kam da halt dieser Bäcker und man hat sich natürlich sowieso schon irgendwie das sehr gemocht, dass es so ein bisschen thrillig war, da den Schulhof zu verlassen und hat sich dann da alle möglichen Varianten einfallen lassen, wie man so der Aufsicht entgehen konnte. Und wir sind dann also immer zu dem Bäcker gegangen. Und dann war es dann wirklich manchmal in einer großen Pause, waren 20, 25 oder sowas Schüler da in dem kleinen Bäckerladen. Und das war natürlich eine sehr unübersichtliche Situation, so dass die Bäckersfrau auch ihre Augen nicht überall haben konnte. Und es wurde dann extrem wenig gekauft, aber sehr viel mitgenommen. Und das ging so eine ganze Weile. Und so mit der Zeit, muss ich sagen, fand ich das immer cooler. weil da waren dann so ein paar Jungs meistens, die Mädels haben sich nicht so sehr daran beteiligt, aber so ein paar Jungs, irgendwie, die kamen dann nach jeder Pause da vom Bäcker und hatten irgendwie die Taschen voller Duplo und Snickers und was man so alles haben konnte. Und da kriegt man natürlich irgendwann auch so leuchtende Augen und sagt, boah, das will ich auch. Und dann bin ich irgendwann mal mitgegangen, mich auch in dieses Gedränge gestellt und stand da vor so einer Auslage, wo ich glaube, es waren Duplos gestanden haben und guck mich so nach allen Seiten um und dann zack, eingesteckt, mich wieder umgeguckt, nichts passiert und wieder rausgegangen und wieder zur Schule gegangen. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas geklaut habe. Und es war auch so ziemlich das letzte Mal, denn mein Gewissen hat mir ein super negatives Feedback darüber gegeben. Und ich saß die ganze Schulstunde da und hatte totale Gewissensbisse und habe mich echt voll geschämt dafür, dass ich das gemacht habe. Und in der nächsten großen Pause bin ich dann tatsächlich wieder zurückgegangen und habe das Ding ganz klammheimlich wieder dahingestellt. Und ich bin... genau. Ja. Und dabei hat mich dann die Bäckerin erwischt und habe ich 3 Jahre im Gefängnis gesessen. Einzelhaft in Sibirien. Arbeitslager. Und deshalb bin ich so, wie ich heute bin. Nein, aber ich bin, ich war noch nicht mal Christ, aber ich muss heute sagen, ich bin meinem Gewissen so super dankbar dafür, dass ich mich so dafür geschämt habe, dass ich es zurückgebracht habe. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich noch jahrelang weitergemacht und ich habe schon genug Probleme gehabt, als ich Jesus kennengelernt habe. Da war ich froh darüber, dass nicht noch ein chronisches Diebstahlproblem dabei war. Das hätte ich echt nicht gebrauchen können. Wenn du einmal mit sowas anfängst, dann ist es ganz schön schwer, da rauszukommen, wenn du über einen gewissen Zeitraum merkst, dass du nicht erwischt wirst und dass du tatsächlich was davon hast, nämlich einen ganzen Haufen Duplos. Und weißt du, ich glaube, im Leben nicht, dass wenn du mit Jesus lebst und du machst sowas, dass danach irgendwie das positive Feedback kommt, dass du ja völlig in Ordnung bist mit Gott und überhaupt das geliebteste Gotteskind überhaupt bist, sondern ich glaube, dass Gott dann auch mal richtig auf die Finger hauen wird und über dein Gewissen oder direkt über den Heiligen Geist oder wie auch immer dir auch ein entsprechendes Feedback geben wird und sagen wird, das, was du da gemacht hast, das war definitiv nicht in Ordnung, das war völlig daneben. Und ich stelle mir das so vor, irgendwie, was, wie, oder umgekehrt, ich stelle es mir eigentlich mehr von der negativen Seite, habe ich es mir eher vorgestellt. Wenn du das eine Weile machst mit so einem kleinen Bäckersladen und da kommen jede große Pause 25, 30 Kids rein, die mit der Zeit immer dreister werden und irgendwann, wenn man ja auch so einen Hau davon kriegt, anfangen die Sprühsahne zu klauen und die Flüssigseife und was man dann nicht so alles hat, obwohl man es gar nicht braucht, halt einfach nur, weil man gerne was klauen will. Ey, dann macht das kein Laden auf Dauer mit. Irgendwann geht so ein Laden pleite. Und dann ist es nämlich irgendwie ganz komisch. Dann werden sich nämlich Geschichten bilden und die Älteren werden den jüngeren Schülern erzählen, wie toll das war, als damals der Bäcker noch da war. Aber heute gibt sowas ja alles gar nicht. Früher konnte man mal eben in der Pause rüber und konnte sich ein Maß kaufen. Klar, konnte man, hatte man aber nicht. Und letzten Endes hat man es eigentlich selber verbockt und hat selber irgendwie dafür gesorgt, dass der Laden pleite geht. Aber man sieht das selber nicht mehr. Und Paulus sagt das so deutlich im Römerbrief, er sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Dass es immer so ist, dass Sünde den Tod mit sich bringt. Und das heißt nicht, dass du einmal irgendwie einen Fehler machst und dann hinten rüberfällst, glasige Augen kriegst und anfängst, Leichenflecken anzusetzen, sondern das heißt, dass jedes Mal, wo gegen Gottes Ordnung verstoßen wird, so ein kleines Stückchen Tod reinkommt. Und das ist genau wie bei so einem Bäckerladen. Du kannst nachher nicht sagen, welches Snickers den Laden pleite gemacht hat. Aber du kannst sagen, die ganze Summe davon hat dazu geführt, dass das Ding nicht mehr weitergehen kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass Gott in solchen Situationen positives Feedback geben wird, sondern ich glaube, dass Gott in solchen Situationen, wenn du das als Christ sagst, auch mit dir entsprechend darüber reden wird und sagen wird, dass das völlig nicht in Ordnung ist. Und wie cool wäre das, wenn das anders laufen würde, wenn dann mal so ein Engel vorbeigekommen wäre, ach, ich habe ja noch nie einen Engel gesehen, aber ich möchte da gerne mal einen sehen. Und wie cool wäre das gewesen, wenn damals vielleicht ein Engel vorbeigekommen wäre und mit jedem von uns geredet hätte und auf einmal wie jeder völlig überführt worden wäre von Gott und losgegangen wäre und das Zeug, was er geklaut hat oder den Gegenwert in Geld davon zurückgebracht hätte und der Laden hätte weiter existieren können ohne irgendwelchen Stress. Und diese ganzen Folgen davon, was die Sünde gemacht hat, wäre durchgestrichen worden und hätte keinen Effekt mehr auf das Weiterexistieren dieses Ladens gehabt. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann gegangen ist. Ich glaube, dann hat nachher immer ein Lehrer davor gestanden oder so und aufgepasst. Also irgendwie ist das dann reglementiert worden. Aber es ist einfach ein Beispiel dafür, wie Sünde tatsächlich etwas kaputt machen kann und zerstörerische Macht hat. Und es ist halt einfach nicht wahr, irgendwie, dass es immer nur so zwischen uns und Gott ist und dass es reicht, irgendwie dann einmal zu sagen, sorry Gott. Und dann sind alle Folgen von dem, was wir gemacht haben, weg. Sondern es kann immer noch sein, dass du mit Gott längst im Reinen bist, aber dass trotzdem die Sünde immer noch Folgen hat in deinem Leben und dass du auch was machen musst, um diese Folgen zu beseitigen. Ein anderes Beispiel: Ich habe mal im Zug gesessen und so im Abteil neben mir waren so eine ganze Blase junger Leute, irgendwelcher Teenager. Und ich frage mich immer, wenn ich Teenies sehe, stelle ich mir immer dieselbe Frage. Also wir haben so ein paar in Wetter, die haben immer so Trucker-Caps an, die kennt ihr wahrscheinlich auch, oder diese hohen Mützen. Und die haben die immer ganz oben auf dem Kopf an. Und ich frage mich immer, wieso fallen die nicht runter? Du auch? Also ich hab jetzt wieder einen gesehen. Ich habe mich komischerweise nicht getraut, die mal drauf anzusprechen, weil ich weiß, wie blöd ich das als Teenie fand, wenn irgendwelche Erwachsenen mich auf irgendwas angesprochen haben, was ich da gerade modebewusst getragen habe. Aber das ist immer so die Frage. Also ich gucke dann immer schon, ob da vielleicht so Haarnadeln drin sind. Aber der hat irgendwie kürzere Haare als ich. Da können keine Haarnadeln gewesen sein. Dann habe ich mir überlegt, ob da vielleicht dann von innen so eine kleine Silikonnaht ist, irgendwie damit das Ding hält. Aber keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Aber es würde mich total interessieren. Also wenn ihr es wisst, dann sagt mir das bitte. Und die haben sich jedenfalls unterhalten über ihren Sportverein. Und ich weiß nicht mehr, was das war, Fußball, Kickboxen oder was auch immer man in dem Alter so macht. Und es war so einer der vielen Sportvereine, die gerade Probleme damit hatten, dass ehrenamtliche Arbeit nachlässt. Und es war da wohl so ein Aufruf gemacht worden, dass doch jeder, der halt in dem Sportverein ist, sich auch an dem Putzen beteiligen sollte. Und da ging halt lautstark so die Diskussion darum, so, ich bin noch nicht bescheuert und putz da kriegt man überhaupt kein Geld für und schon stressig genug hier mit Schule und allem und so, da werde ich mich da doch jetzt nicht auch noch dran beteiligen und die sollen doch irgendwelche Putzfrauen einstellen. Und ich dachte so, hey Mann, wie kurz ist das eigentlich gedacht? Es ist überhaupt nicht möglich für die meisten Vereine, ihr Leben aufrechtzuerhalten, ohne dass ehrenamtliches Engagement da ist. Und man kann so selbstsüchtig sein, dass man permanent an dem Ast sägt, auf dem man sitzt. Und wenn der Ast dann abgeht, ist man total schockiert. Und wenn der Ast dann wirklich mal abgeht und die Sportvereine oder der Kegelverein, in dem sie da gewesen sind, zugemacht hat, dann wird wahrscheinlich auch ganz viel Geschrei darüber sein und man wird sagen, Mann, was ist das für eine scheiß Stadt, in der wir leben, wo es noch nicht mal einen Kegelverein gibt. Und es sind jetzt beides Beispiele dafür, wie Sünde mal etwas kaputt machen kann, was nicht unser eigenes Leben ist, sondern wie Sünde sich auswirken kann auf Gesellschaft. Und das ist so ein Thema, das ich auch ganz selten mal gepredigt höre. Also normalerweise, wenn es um Sünde geht, dann ist ja immer so das Thema, Sünde macht dich kaputt. Und dann gibt es immer die drei klassischen Beispiele, zumindest bei Jesus Freaks war das so, immer wenn einer über Sünde gepredigt hat, dann war es Rauchen, Saufen, Wichsen. Und selten mal irgendetwas anderes. Und es ging immer nur darum, es macht dich kaputt. Aber ich meine, dass Sünde noch etwas anderes macht, nämlich dass es unsere Umgebung kaputt macht. Und dass es dafür verantwortlich ist, dass so vieles irgendwie in unserer Umgebung falsch läuft. Und beide Sachen, über die ich jetzt geredet habe, sind in der Bibel eindeutig erwähnt. Klauen ist Sünde, ganz klar, einige Stellen Altes Testament, einige Stellen Neues Testament. Selbstsucht, alles nur irgendwie für sich selber haben wollen und sich nicht mehr daran zu beteiligen, dass es um einen herum besser wird, ist auch irgendwie ganz klar Sünde und ist auch irgendwie etwas, was Zerstörung bringt. Und ich weiß nicht warum, aber mir ist so diese Dimension davon irgendwie immer wichtiger. Vielleicht, weil ich immer mehr irgendwie für unsere Stadt hier auch bete und möchte, dass das hier was passiert, dass es nicht nur im Leben von Einzelnen persönlich ist, sondern dass so die Kraft des Evangeliums sich mal über ganz Remscheid ausbreitet und gerne auch Wuppertal, Solingen und die Umgebung so mit beeinflusst. Also ich meine, dass es nicht nur unser persönliches Leben ist, das in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern dass wir einen Einfluss haben, entweder positiver Natur oder negativer Natur, auf das, was außenrum passiert. Und das Komische ist, wenn man so redet über Sünden gegenüber der Gesellschaft und der Allgemeinheit, dann fallen einem meistens bloß Politiker ein. Und man denkt wieder daran, dass hier wieder jemand irgendwas unterschlagen hat oder irgendeinen komischen Deal durchgewunken hat oder irgendein Umweltschutzgebiet dann doch zur Müllkippe erklärt hat oder keine Ahnung was. Und glaube, man tröstet sich oft damit selber, weil das so weit weg ist von der Lebensrealität, die man selber hat, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass man selber vielleicht auch irgendwie jemand ist, der viel kaputt macht. Dass man selber vielleicht auch jemand ist, der durch Selbstsucht das Leben von anderen Menschen schwer macht. Dass man selber vielleicht auch jemand ist, der durch Klauen dafür sorgt, dass die Dinge nicht gerade besser werden, sondern dass sie schlechter werden. Und es ist so ein Wunsch von mir, dass wir als Gemeinde nicht nur heilig werden im privaten Bereich. Und ich meine, da ist sicherlich auch noch einiges nachzuholen. Aber dass wir es auch so werden im öffentlichen Bereich oder dass man vielleicht sieht, dass Gemeinde anders läuft als in der Welt. Dass es in der Gemeinde nicht so viele Leute gibt, die alles für sich zusammenraffen wollen, sondern die gerne auch anderen irgendwie etwas geben und in andere Leute hinein investieren. Dass es in der Gemeinde vielleicht ist, dass ein anderer Umgangston miteinander ist und dass man nicht sein eigenes Selbstbewusstsein an anderen aufpoliert, indem man sie schlechter macht, als sie eigentlich sind. Oder dass, keine Ahnung was, und das lässt sich jetzt sicherlich beliebig fortführen, aber dass man einfach mehr an uns Christen sehen kann, dass es hier anders läuft. Und dass wir einen heilsamen Einfluss haben können auf das, was um uns herum passiert. Und ich finde das eigentlich, finde ich es total blöd irgendwie, dass wir in Deutschland super viel rummeckern, aber halt ganz oft über Probleme meckern, wo wir ganz leicht irgendwie selber etwas dagegen tun könnten. Dass es ganz oft möglich ist, dass wenn man sein eigenes Leben so ein bisschen ändert, dass es auch um einen herum anders werden würde. Ich meine, man muss nicht darüber meckern, dass der Hausflur immer dreckig ist. Man kann was dagegen machen. Tatsächlich. Und dann freut sich vielleicht das ganze Haus darüber. Und so gibt's super viele Lachen irgendwie, wo eigentlich irgendwie deine eigene Sünde dazu führt, dass es mindestens nicht besser wird. Und immer so dieser Blick irgendwie da drauf, ich hole das meiste für mich raus, oder was habe ich denn eigentlich davon, das wird auf Dauer dazu führen, dass um uns herum es auch schlechter werden wird. Und ich weiß nicht, wie das genau gehen kann. Es fängt ja eigentlich immer mit Gebet an. Aber es muss auch praktisch werden. Also es muss sein, dass beides da ist, dass wir dafür beten, dass es um uns herum sich Dinge verändern, dass unsere Gemeinde sich verändert, dass andere Gemeinden hier in der Stadt und in der Umgebung es auch erleben, dass da Veränderung reinkommt. Aber ich meine, dass auch was Praktisches reinkommen muss. Und deswegen möchte ich euch eigentlich bitten, dass, wenn ihr noch in irgendwelchen anderen sozialen Gruppen drin seid, als ihr in dieser Gemeinde, dann denkt doch mal darüber nach, euch da vielleicht auch ein bisschen zu engagieren. Und nicht einfach nur da zu sein als Konsumenten, sondern auch einen Beitrag zu leisten. Auch da irgendwie zu zeigen, wie das ihr mit Jesus lebt und das auch auf eine ganz, ganz praktische Weise machen. Nämlich indem ihr auch da halt einen positiven Beitrag leistet und etwas Gutes da hineinbringt. Und ich glaube, dass das schon ein ganz schön großes Zeugnis dafür sein kann, dass Christen eine Stadt wirklich verändern können. Amen. Amen.